Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, ich begrüße Sie zur heutigen 50. Folge unseres Podcastes und möchte das verbinden mit der Frage, ob Sie jetzt wenigstens schon 50 Mal auch abgestimmt haben für den Deutschen Podcastpreis, wo wir ja in der Kategorie Newcomer des Jahres nominiert sind.
Ja, ich habe mit meinen 50 iPhones und meinen 50 Rechnern habe ich 50 Mal und mich selber gewählt.
50 genau. Kindern, will ich hoffen.
Ja, wir haben alle für mich gestimmt und auch ein bisschen für Sie natürlich. Hallo Blume.
Das freut mich sehr über Kinder. Und was passiert, wenn Kinder kriminell werden? Werden wir im weiteren Verlauf noch reden. Jetzt reden wir über jemanden, den halten alle für, Achtung, kriminell gefährlich.
Alle? Das ist
ganz viele, glaube ich. Ja, eigentlich alle. Er selber vielleicht nicht, aber sonst alle, nämlich Björn Höcke, der ja vor Gericht steht wegen eines Ausspruches, den er erst freien Herzens gemacht hat und dann mit sehr viel Absicht nochmal wiederholt hat. In Teilen zumindest, der die Leitparole der SA von Adolf Hitler war. Also der bewaffneten, militanten, militaristischen, paramilitärischen Sturmtruppe der SA, die dann irgendwann weggeputzt wurde im Zuge von internen Rangeleien bei Herrn Hitler und Co. Und da freut sich der Herr Höcke richtig drauf auf dieses Verfahren, weil es ihm natürlich Aufmerksamkeit beschert. Und ich finde aber trotzdem, das muss halt sein, das ist strafbar, so eine Parole. Also muss das der deutsche Rechtsstaat verfolgen, wenn er sich nicht lächerlich machen möchte.
Ja, es ist Kennzeichen, es ist Verwendung, Kennzeichen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation. So ist das im Juristischen. Wir haben jetzt die kuriose Situation, oder kurios, weiß ich gar nicht, ist halt dann so, wenn man eben ein Liberaler ist und ein Demokrat und die offene Gesellschaft schätzt, so wie ich das tatsächlich tue und das für mich in Anspruch nehme. Kuriose Situation, dass ich jetzt sozusagen hier Herrn Höcke verteidigen muss gegen den Kollegen Blome. Ist mir ein bisschen unangenehm, mache ich aber, und zwar, weil es mir nicht um Herrn Höcke geht. Ist mir, ehrlich gesagt, ist mir der ziemlich egal. Sondern tatsächlich um unsere demokratische Verfasstheit. Und ich finde es halt total verrückt, dass ein Satz wie alles für Deutschland, denn um den Satz handelt es sich, in Deutschland strafbar ist. Da und das, Herr Höcke findet das offensichtlich auch und natürlich wusste er, ich behaupte, dass er genau wusste, welchen Satz er da benutzt hat in seiner Wahlkampfrede.
Das sehe ich auch.
Und ich behaupte und vermute, dass er auch wusste, dass das strafbar ist, den Satz zu benutzen. Und er hat ihn natürlich trotzdem benutzt, weil er davon ausgeht, dass alle seine Anhänger sagen, aber ein Satz, alles für Deutschland, das kann doch nicht strafbar sein, wenn man sowas in Deutschland sagt. Das heißt, er spielt mit diesem Rechtsstaat und versucht, den Rechtsstaat vorzuführen und an der Nase herumzuführen, weil der Rechtsstaat an diesem Punkt leider so verdammt schlechte Karten hat und so verdammt schwach ist. Und deshalb finde ich es schade, dass dieses System mit so unsinnigen Gesetzen einem gefährlichen Scharlatan wie Höcke die Möglichkeit gibt, es an der Nase rumzuführen.
Naja, Höcke versucht nicht nur hier und nicht nur er, sondern auch die ganze AfD, ja, Diskussionen zu verschieben und zu verändern, so dass sie dabei günstiger aussehen. Also der Satz, alles für Deutschland, oder der Spruch, alles für Deutschland, klingt auf den ersten Blick natürlich irgendwie harmlos. Alles für Bayern München, alles für die Pizza, alles für ich weiß nicht was.
Alles für Blome. Alles für Blome.
Alle für Blome. Und dann wären wir wieder bei der Abstimmung zu dem Deutschen Podcastpreis.
Ja. Oha,
das war
wow.
Nicht geplant. Also nochmal zurück. Der Satz, der Spruch für sich klingt harmlos und ist es wahrscheinlich auch, erinnert an America First von Herrn Trump und andere ähnlicher Sprüche. Aber es geht ja nicht um den Satz in seinem Satzgehalt, den Satz als Satz, sondern es geht um den Satz als historisches Zitat. Und als Zitat beziehungsweise als Verknüpfung und Verbindung desjenigen, der ihn ausspricht, mit einer Idee, mit einer Gedankenwelt, mit der SA Hitlers. Als solcher wird er verfolgt und als nichts anderes. Ein Hakenkreuz an der Wand ist erstmal irgendein Zeichen an der Wand, aber verknüpft natürlich in Deutschland und darum verboten mit der Hitlerzeit in einer Form, dass dieser Staat sagt, das hatten wir schon, vielen Dank, das wollen wir nicht wieder haben.
Ja, aber...
Aber können Sie, sehen Sie den Unterschied, den ich meine?
Jein, ich sehe den Unterschied deshalb, weil... Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Im Grunde ist es ja eine lustige oder auch eine lustige, aber es ist eine semantische Diskussion, die wir hier führen. Deshalb ist hier irgendwie so ein bisschen auch ungewöhnlich jetzt für so zwei Leute wie uns, dass wir solche Art Gespräche führen. Aber nehmen Sie mal von McDonald's den Slogan, ich liebe es. Ja? Ich glaube, das ist geschützt in allen Sprachen der Welt für McDonald's. Dass sowas schützenswert ist, halte ich für vollkommen verrückt, weil es ist einfach ein Alltagssatz, ich liebe es. Warum kann ich das schützen? Der Satz, alles für Deutschland, rückt für mich in die Nähe eines Alltagssatzes. Ein Satz wie zum Beispiel, ein Volk, ein Reich, ein Führer, unterscheidet sich davon ja deutlich, und da ist es auch richtig, dass das verboten ist, weil ganz eindeutig klar ist, in welchem Kontext das gemeint ist und so weiter und so weiter. Aber ein Satz wie alles für Deutschland ist eigentlich ein Allerweltssatz und bekommt ja seine problematische Konnotation nur im Zusammenhang, im Kontext. Also wer sagt das wann, mit welcher Intention? Und da sind Sie in einem Bereich, der es eben einem, ich sag nochmal, bösartigen Scharlatan wie Höcke, und dafür halte ich ihn, es ermöglicht, dieses System an der Nase rumzuführen. Und ich finde, das System sollte würdiger sein und stolzer und sozusagen da drüber stehen und sagen, na klar, wenn jemand versucht, seinem Autokennzeichen HH88 zu geben, ja, dann können Sie jetzt dann alle mal selber überlegen, was das bedeutet, dann ist das ein klarer Code, und sowas dulden wir nicht, weil wir dulden auch diese versteckten Codes nicht. Aber ein Satz wie alles für Deutschland, sorry Leute, das muss schon möglich sein.
Aber dann haben Sie es doch gerade beim Namen genannt. Der Satz als solcher, im Vergleich zu McDonald's meinetwegen, ein Volk, ein Reich, eine Fritte, ginge das? Gut, okay, Entschuldigung.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so lustig ist. Mir fällt noch
Moment. Also Sie haben das entscheidende Wort ja genannt, Code. Dieser Satz, dieser Spruch, alles für Deutschland, ist ein Code. Und die Leute vor Höcke in der Menge haben das auch sehr wohl begriffen. Und dann beim zweiten Versuch dann ja auch sofort skandiert, was dann er nicht mehr ausgesprochen hat, um diesen Spruch nicht vollständig noch einmal nennen zu müssen. Also, wenn er das als Code benutzt hat, und das, glaube ich, kann man ihm unterstellen, und vielleicht muss man es ihm vor Gericht natürlich auch beweisen, dann wäre das doch strafbar. Eben genauso wie andere Codes das halt auch sind, die auf Hitler, die Hitlerzeit, in einer Form Bezug nehmen, die wir nicht haben wollen.
Nee, aber das Verbotswesen ist eben das Falsche. Sie wissen, dass in einem Land wie den Vereinigten Staaten von Amerika, wir denken ja, wir sind alle eine große Wertegemeinschaft, Meinungsfreiheit ganz anders definiert wird und viel, 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 viel weiter gefasst wird. Auch in einem solchen Umfang, wo auch ich zum Beispiel sagen würde, das geht jetzt aber echt ein bisschen weit und es muss tatsächlich Grenzen geben. Ich glaube, dass bei uns die Grenzen tatsächlich zu eng sind für Rede- und Meinungsfreiheit, und das sozusagen mit den besten Intentionen, will ich ja gar nicht bestreiten, man wirklich das Kind, also den Höcke mit dem Bade ausschüttet und eindeutig zu weit geht. Und ich mache jetzt ganz bewusst, weite ich jetzt den Blick, denn letztlich geht es wirklich ein bisschen um die Frage, welche Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich sein? Wissen Sie noch, wer Yannis Varoufakis ist?
Ah, warten Sie mal eine Sekunde noch. Wir müssen noch einen Punkt machen rund um diesen Prozess gegen Höcke, nämlich, dass er bei entsprechendem Ausgang seine Wählbarkeit verlieren könnte in diesem Prozess. Also, dass ihm das passive Wahlrecht, die Möglichkeit, gewählt zu werden, zum Beispiel als Abgeordneter in den Thüringen Landtag oder gar als Ministerpräsident am Ende des Abends, abhanden kommt für eine gewisse Zeit, ein Jahr, zwei Jahre, maximal, glaube ich, 5 Jahre ist das möglich. Das macht den Prozess natürlich noch besonders wichtig.
Ich habe das auch gelesen und war verblüfft, dass es offensichtlich tatsächlich rechtlich möglich ist. Ja, wenn er zu 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wird, dann kann man ihm das aktive und das passive Wahlrecht absprechen. Das wird in Deutschland fast nie gemacht. Und wenn es hier gemacht würde, dann wäre es echt schlimm. Ich sage das ganz eindeutig, weil dann würde man es nur machen, weil man ihn für die im September stattfindenden Wahlen sozusagen aus dem Verkehr ziehen will. Und das wäre dann eine politische Instrumentalisierung der Justiz, die wir in Ländern wie Russland oder Ungarn oder Polen vollkommen zu Recht total kritisieren. Also wenn das passieren würde, würde ich echt warnen davor, Herrn Höcke zu einem Märtyrer der deutschen Justiz zu machen.
Auf den Punkt wollte ich hinaus. Das ist natürlich schon krass. Also nehmen wir mal an, das wäre wirklich eine Straftat, was er begangen hat. Dann argumentieren Sie gerade, dafür dürfen wir ihn aber nicht verknacken, weil das sieht politisch aus.
Nein, bleiben Sie jetzt bitte sauber. Wenn er zu 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wird, die wahrscheinlich auf Bewährung ausgesetzt ist, weil der kommt ja nicht in den Knast deswegen, dann kann das Gericht zusätzlich ihm auf mit Paragraph 92a und 45 StGB das aktive und passive Wahlrecht absprechen. Ich sage nochmal, das passiert in Deutschland fast nie. Und wenn es denn jetzt bei ihm passiert, ist es keine zwangsläufige, sozusagen notwendige juristische Konsequenz, sondern eine mögliche. Und in dem Fall müsste man dann wirklich von politischer Justiz sprechen.
Nein, man müsste von Justiz über einen Politiker sprechen. Und das ist ein verdammter Unterschied.
Schönes Schlusswort, Blome. Gratulation dazu. Mich erinnert dieser Fall Höcke, das passt ganz gut zu unserem nächsten Thema, nämlich es gibt offensichtlich eine zunehmende Illiberalität in unserer Gesellschaft, einen zunehmenden Wunsch, gesellschaftliche, politische, ich weiß nicht, alle Arten von Problemen irgendwie juristisch zu klären, weil man die anderen Auseinandersetzungen scheut, vielleicht das Geld nicht mehr hat, die Zeit nicht mehr hat, keine Ahnung. Nächstes Beispiel dafür. Die absurde, wirklich absurde Diskussion über die Absenkung der Strafmündigkeit. Ja, bei uns ist ja so, dass wenn jemand unter 14 Jahren eine Straftat begeht, ist er nicht strafmündig. Das heißt nicht, dass nichts passiert. Es heißt nur, er kann nicht zum Gegenstand eines Strafverfahrens werden. Das möchte die CDU ändern. Oder sie möchte darüber nachdenken, ob man es ändert. Und das halte ich wirklich für einen peinlichen Skandal, wie er aber für die CDU auch passt.
Augstein, sprechen Sie ein Denkverbot aus? So kenne ich Sie gar nicht als Altlinken. Ein Denkverbot für die CDU, man darf nicht darüber nachdenken, ob man Strafmaße oder Grenzen, Strafmündigkeitsgrenzen verändert. Das überrascht mich so ein bisschen. Also, versuchen wir es mit Fakten. Die Zahl der Tatverdächtigen unter 14 Jahren ist insgesamt um 43% im Vergleich zu 2019 gestiegen. Und bei den gewaltkriminellen Handlungen, bei den Gewalttaten, Gewaltkriminalität, ist die Zahl der Tatverdächtigen U14 auch um 17% gestiegen. Also das ist schon eine recht krasse Zahl. Über die nichtdeutschen Vertreter in dieser Gruppe können wir vielleicht gleich noch reden, aber das ist jetzt gar nicht mal mein Punkt. Irgendetwas geht in der Gesellschaft vor. Vielleicht ist es nicht so gut, was da gerade vor sich geht. Und nun darüber nachzudenken, wie man als Gesellschaft darauf reagiert, finde ich doch vollkommen selbstverständlich. Anstatt zu sagen, oh, okay, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Nee, das passt schon alles. Und das ist sowieso nicht mit und die armen Kinder und so.
Nur so ist es ja nicht. Es ist ja so, dass es wird nicht gesagt, wir haben hier eine Entwicklung, die finden wir besorgniserregend, dass wir überlegen, wie wir jetzt damit umgehen. Es wird gesagt, wir wollen die Strafmündigkeit senken. Lieber Herr Kollege Blome, das bedeutet die CDU, die das ins Spiel bringt und übrigens auch der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Herr Kretschmer, der hat das ja auch gesagt, der knarzige Altdemokrat, die haben natürlich dann auch gleich schon die Lösung in petto, nämlich Strafe, weil Strafe funktioniert ja bei Kindern ganz, ganz besonders gut. Da kann ich nur sagen, die armen Kinder von CDU-Politikern, wenn die alle so behandelt werden, wundert es mich nicht, wenn sie später in der Jungen Union so aussehen, wie die da eben alle aussehen in der Jungen Union. Wissen Sie was, Herr Blome?
Vielleicht begehen die aber keine Straftaten.
Späßchen mal beiseite. Erinnern Sie sich noch an den Spruch Follow the Science, der in Corona-Zeiten und auch im Klimawandel-Diskurs doch plötzlich eine ganz große Rolle spielte. Nämlich, lasst uns doch an die Wissenschaftler halten. Lasst uns mit den Wissenschaftlern reden. Und wenn Sie das tun und zum Beispiel mit dem Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Goethe-Universität reden, Herr Singelstein heißt der Mann, das ist einer, der beschäftigt sich damit professionell und der versteht was davon und er sagt, es gibt in Deutschland keinen Anstieg der Jugendkriminalität. Punkt. Full stop. Was machen Sie jetzt?
Aber die Zahlen sind ja nun einmal raufgegangen.
Ja.
Und ich glaube, bestimmte Formen von Kriminalität sind auch richtig neu hinzugetreten im Vergleich zu vor, keine Ahnung was, 15, 20 Jahren, zum Beispiel Messerkriminalität.
Nein. Ich nehme das Thema sehr ernst, weil ich habe mich auch früher in der Süddeutschen Zeitung, als ich noch Reporter war, damals sehr viel mit Kriminalität beschäftigt und
nun
übrigens
lösen Sie
auch
doch mal
mit
das
der
Rätsel
Kriminalitätsstatistik,
auf.
Da bin ich nämlich jetzt, seinerzeit gab es den Chef des Forschungsinstituts in Niedersachsen, Herrn Pfeiffer, ein berühmter Mann, der sehr viel getan hat dafür, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für diese Probleme. Was sich verändert hat, lieber Kollege Blome, ist nicht die Kriminalität, sondern das Anzeigenverhalten. Denn die Statistik misst nicht die Kriminalität. Die Statistik misst immer nur das, was angezeigt wurde. Sie können das jetzt lächerlich machen, aber gleichzeitig auch dadurch sehr deutlich, wenn nichts mehr angezeigt wird und es keine Statistik mehr gibt, gibt es sozusagen nach ihrer Logik auch keine Kriminalität. Das ist erkennbar falsch. Das bedeutet, sie können die Statistik nur als Gradmesser für eine einzige Sache nehmen, nämlich für die Polizeiarbeit und nicht für den tatsächlichen Stand von Kriminalität. Sorry, das ist leider so und das weiß auch jeder, der sich schon mal mit dem Thema beschäftigt hat, nur die CDU nicht.
Aber das hieße in ihrer verqueren Logik, lieber Augstein, wenn ich das sagen darf, da andere Straftaten sich nicht bewegt haben, hat also das Anzeigeverhalten bei den unter 14-Jährigen zum Anstieg dieser Zahlen geführt. Das heißt, jeder, der eine Anzeige machen wollte, hat vorher gefragt, bist du unter 14? Dann zeige ich dich jetzt an, damit die Zahlen hochgehen.
Vollkommen richtig. Guter Punkt. Haben Sie völlig recht. Sie haben absolut recht. Und Herr Singelstein, der Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Goethe-Universität, sagt, die Gesellschaft wird sensibler für Gewalt und was früher noch als normale Schulhofauseinandersetzung betrachtet worden sei, werde heute viel stärker problematisiert und viel eher angezeigt. Das bedeutet, was wir sehen, ich sag doch, ich jetzt mal ganz kurz mal Polemik raus und Satire weg und so. Ich sag doch nicht, dass da nichts zu beobachten ist. Es ist aber ein Stimmungswandel zu beobachten in der Gesellschaft, der sagt, wir dulden bestimmte Sachen nicht mehr, die wir früher geduldet haben. Das ist ja auch voll okay übrigens, dass man sagt, die gesellschaftlichen Werte ändern sich. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und das finde ich eine absolut richtige Frage und lassen Sie uns darüber reden, nur von vornherein mit dem Strafrecht zu kommen. Das halte ich für den falschen Knüppel.
Gesellschaftliche Werte verändern sich, meinetwegen auch die Toleranzschwelle. Ein abgerissenes Ohr war früher noch okay, heute findet man...
Sie können das nicht anders. Ganz kurz. Sie können nicht anders, als das Thema zu polemisieren. Das ist echt ein ernstes Thema, ist auch gar nicht so lustig, weil da geht es echt um Leute, denen geht es schlechter als Ihnen und mir. Und sowohl auf der Täter- als auch auf der Opferseite. Warum machen Sie jetzt so blöde Witze damit? Also jetzt mal ganz kurz unter uns, wir kennen uns doch schon ein bisschen. Warum machen Sie das?
Weil Sie das Thema in einer Systematik verharmlosen wollen, die auf eine Art dann schon wieder witzig ist. Das ist meine Antwort auf Ihre Frage.
Okay, wenn ich sozusagen also mit einem Professor für Kriminologie hier um die Ecke komme, weil ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und recherchiert, das ist Ihnen egal, weil der versteht nichts von der Sache. Der will das auch verharmlosen.
Nein, überhaupt nicht. Aber das Stichwort war gesellschaftliche Werte und deren Veränderung. Und alles, was der arme Tropf Herr Kretschmann und die CDU-Hansels, die Sie zitiert haben, vorgeschlagen hat, war ja, lasst uns doch mal der Frage nachgehen, ob sich in der Gesellschaft bei den Jungen, unter 14-Jährigen, bei den Kindern, so wie man sie früher genannt hat, oder den Heranwachsenden, etwas verändert hat. Ob die Festlegung auf 14 ist die Grenze, die 100 Jahre alt ist, diese Grenze, noch die gesellschaftliche Realität richtig abspiegelt. Denn wer hier Kind ist und wer Jugendlicher, wer Heranwachsender und Erwachsener ist, das ist auch eine gesellschaftliche Festlegung. Es ist ja vollkommen willkürlich zu sagen, mit 18 darfst du wählen. Früher war das übrigens 21. Warum ist das gesenkt worden? Weil man das Gefühl hatte, es hat sich was verändert in der Gesellschaft. Mit 18 kannst du auch schon eine kluge Wahlentscheidung treffen. Und das wird übrigens jetzt gerade noch einmal gesenkt. Und fair enough. Also, kann es sein, dass diese Grenzen willkürlich, politisch, gesellschaftlich als Konsens gesetzt waren und dass der ab und zu sich auch verändern kann? Antwort, natürlich muss das möglich sein. Und was Ihnen, Entschuldigung, daran nicht gefällt, ist, dass es in Form einer Verschärfung kommen könnte, derweil Sie gesellschaftliche Veränderungen nur als Liberalisierung kennen.
Nein, guter Punkt. Den Punkt finde ich vollkommen...
Das haben Sie zum zweiten Mal schon gesagt.
Ja. Weil ich versuche, dieses
Gespräch... Das ist ein schönes Gefühl auch, Herr Augstein. Wirklich.
Ich glaube,
zu unserer 50. Sendung.
Twitter schadet Ihnen. Twitter hat irgendwie so changed their mind. Irgendwie so. Sie müssen mal runterkommen von diesem komischen... Ich bin nicht Ihr Feind, Blume. Ich bin auch nicht Ihr Gegner. Ich bin Ihr Gesprächspartner.
Sie sind mein kleines A.
Ich bin Ihr Partner. So, pass auf jetzt. Diese Regel mit 14, die gibt es in der Tat seit 100 Jahren. Ein sehr bekannter Rechtsprofessor, gelehrter Politiker, Gustav Radbruch, hat zu seiner Zeit dafür gesorgt, dass Kinder und Jugendliche anders behandelt werden als Erwachsene im Strafrecht. Das war nämlich früher so. Die wurden genauso ins Zuchthaus gesteckt und dann da irgendwie vergewaltigt und durchgeprügelt wie alle anderen. Und ich glaube nicht, dass ihnen das so richtig gut getan hat und geholfen hat. Und die Gesellschaft, ehrlich gesagt, hat es immer nur noch gewalttätiger gemacht. Ich sage doch auch nicht, dass nichts passieren soll, wenn jemand mit 13 oder 12 sich eines schlimmen Vergehens schuldig macht. Die Frage ist nur, was dann passiert. Und dass jemand, der alte, knorrige Schwarzwald-Gnom Herr Kretschmann oder die Kameraden von der CDU gleich auf die Idee kommen zu strafen, sagt halt mehr über die aus als über das Problem. Was ist denn mit der Jugendhilfe? Was ist denn mit der besseren Ausstattung von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten, damit die Justiz nicht so überlastet ist? Was ist denn mit spezialisierten Bewährungshelfern, die im Umgang sozusagen mit Jugendlichen geschult sind und die mit Gerichten, Jugendämtern und diesen ganzen komischen freien Trägern und so weiter zusammenarbeiten? Das sind doch alles Punkte, wo man was machen kann. Darüber wird aber deshalb nicht geredet, weil, oh, das kostet ja Geld. Oh, das kostet ja Personal. Da müssen wir Leute ausbilden. Oh, verdammt, das können wir aber alles gar nicht. Also rufen wir einfach nach Verschärfung des Strafrechts. Das macht sich gut an der Wahlurne. Das gibt der AfD Aufwind und es ändert am Problem original nichts. Und diese Form von Symbolpolitik, die finde ich so zum Kotzen bei dem Thema, weil es hat echt so einen Bart und man weiß so lange, dass es nichts nützt und es interessiert die Leute nicht. Und das müssten Sie eigentlich als Profi, Entschuldigung, alles auch durchschauen, wenn Sie das Thema ernst nehmen würden.
Augstein, Ihr Engagement, Ihr Furor in allen Ehren, aber Sie rennen irgendwie eine offene Tür ein. Ich hätte überhaupt nichts gegen all das, was Sie da gesagt haben, weil ich auch glaube, dass einen Heranwachsenden, ob nun 14 oder 15 oder 21, in den Knast zu stecken, wirklich das allerletzte Mittel sein muss, weil das sind schon drastische Zustände im Zweifel. Und ob er da besser rauskommt, als er reingegangen ist, mag man echt bezweifeln. Und trotzdem kann man doch die andere Debatte auch führen, wenn sich denn herausgestellt haben sollte, dass sich da was verändert hat. Und sagen wir mal so, warum, wenn das jetzt nur in irgendwelchen Folterdiktaturen der Fall wäre mit so einem Kinderstrafmündigkeit unterhalb von 14, dann würde ich sagen, ja, vielleicht ist das ein Indiz darauf, dass wenn alle anderen europäischen Länder das auch bei 14 halten, dann sollten wir das vielleicht auch tun und so quasi im Konvoi bleiben. Aber nun muss man zur Kenntnis nehmen, dass es in vielen europäischen Ländern einfach anders ist. Also, Sie kennen die Liste doch im Zweifel selber. Frankreich 13 Jahre, Niederlande 12 Jahre, Großbritannien 10 bis 12 Jahre, Irland 12 Jahre, Schweiz 10 Jahre. Das heißt nicht, dass die alle 10-Jährigen in den Knast stecken, aber sie haben die Schwelle, wo sich das Strafrecht anfängt zu kümmern, in Anführungsstrichen, einzugreifen, auf diesen Alterszeiten, auf diesen Altersjahren und Grenzen gelegt. Deutlich niedriger als wir. Das könnte ja auch ein Hinweis darauf sein, dass man das tun kann, ohne jetzt gleich komplett die Menschlichkeit als Gesellschaft zu verlieren.
Gut, ich glaube, wenn Sie die Schweizer Rechtspraxis vergleichen mit der englischen, denn in beiden Ländern ist scheinbar die Strafmündigkeit auf dem gleichen Level, nämlich bei 10 Jahren. In England bedeutet das aber ganz, ganz, ganz was anderes als in der Schweiz, weil England, Entschuldigung, ein relativ runtergerocktes Land ist mit ziemlich miesen sozialen Verhältnissen, während die Schweiz nach allen mir bekannten Maßstäben praktisch so eine Art soziales Paradies ist. Das bringt doch so nichts. Diese Vergleiche mit dem Ausland bringen deshalb nichts, weil sie den gesamten Kontext mit dazu nehmen müssen. Das wissen sie in Wahrheit auch. Bleiben wir doch bitte einfach mal hier bei uns. Diese Regel mit dem 14 Jahren, das hat sich schon bewährt. Und wenn Sie der Meinung sind, dass sich jetzt irgendetwas ändert, dann geht es wahrscheinlich, und das ist auch interessant, dass wir dazu erst jetzt kommen, um die zunehmende Migration. Das ist natürlich in Wahrheit meiner Meinung nach das eigentliche Thema dahinter, weil man auch hier wieder eine Ausländerdebatte führt, sozusagen über das Vehikel des Strafmündigkeitsalters, weil man sagt, na gut, wir haben halt viel mehr Flüchtlinge, wir haben viel mehr Asylsuchende, da sind auch viele junge Menschen dabei, die jetzt in wirklich sehr schwierigen, prekären Situationen arbeiten. Klar werden die dann auch häufiger auffällig, sage ich jetzt mal, und nicht straffällig. Das leugnet auch niemand. Und ich finde, dass man sich darum kümmern muss. Und wegsehen ist überhaupt keine Lösung, auf gar keinen Fall. Lass uns darum kümmern, auch gerne irgendwie mit einer harten Hand, einer führenden Hand, einer auch mit Sanktionen und so. Nur das Wort Strafe führt meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Denn Strafen ist bei Kindern und Jugendlichen immer falsch. Übrigens auch bei Ihren Kindern war es immer falsch, sie zu bestrafen. Es geht immer um Prävention, Ermutigung, Erziehung. Nicht bestrafen, Blume, nicht bestrafen.
Und wenn ich jetzt an die Tafel schreiben muss, 100-mal an die Tafel schreiben muss, Augstein hat recht, ist das dann Erziehung oder Strafe?
Das ist einfach nur Wahrheit. Und wo wir schon gerade bei CDU und den Migranten waren, bleibe ich lieber gleich dabei. Die CDU möchte sich ein neues Grundsatzprogramm geben, seit 2007 das erste. Und sie ringt und ringt und ringt mit sich selber, wie sie sich zum Islam verhalten sollen. Damit kommt sie einfach nicht klar. Und nach vielem Ringen ist jetzt der Satz rausgekommen, ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Finden Sie das jetzt gut, Herr Blume? Haben Sie das jetzt, können Sie das auch als CDU-Wähler und Mitglied, weiß ich nicht, unterschreiben?
Also zur Vervollständigung des Gesamtbildes gehört ja der Satz, wie er ursprünglich geplant war und dann von Leuten wie Ihnen so verhetzt wurde, dass die CDU, wie soll man sagen, ein Stück zurückgegangen ist auf den Satz, den Sie gerade zitiert haben. Ursprünglich sollte der Satz lauten, Achtung, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland, Punkt. Beides, möchte ich sagen, ist eine Binse. Beides stimmt.
Aber warum macht man es dann nur bei Muslimen und nicht Gärtner, die unsere Werte teilen, oder Bäckerei-Fachverkäuferinnen, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland? Warum Muslime? Erklären Sie mir das mal kurz.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass in vielen muslimisch geprägten oder, wenn man so will, sehr stark geprägten Ländern und Regionen der Welt bestimmte Werte, die wir hier hochhalten und wichtig finden, nicht gelten.
Welche?
Also in einem muslimisch geprägten Land wie dem Iran, dessen Regierung sehr, sehr, sehr gläubig ist, um nicht zu sagen streng gläubig ist, werden Homosexuelle gerne auch mal an Kräne gehängt. Das passt, und jetzt hört es auf witzig zu sein, nicht zu unseren Werten. Dass jemand, also der findet, im Iran machen das die Muslime richtig, mhm. Und das als Muslim glaubt, der gehört nicht hierher.
Und ja. In Amerika, wo evangelikale Christen Abtreibungsärzte erschießen oder solche Sachen machen, wie ist es da? Also würden Sie jetzt zum Beispiel sagen, Christen, die unsere Werte teilen, gehören zu uns? Weil, also es gibt ja sehr viele wirklich sehr, sehr unangenehme orthodoxe Evangelikale, wo ich sagen würde, mit denen möchte ich persönlich gar nichts zu tun haben. Es gibt übrigens auch sehr unangenehme orthodoxe Juden, die der Meinung sind, Frauen sollten im Bus hinten sitzen. Würden Sie auch sagen, Juden, die unsere Werte teilen, gehören zu uns? Habe ich noch nie gehört, dass jemand das gesagt hat. Nur bei den Muslimen. Ist das nicht komisch?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, wie groß die Zahl ist derer, die ins Land kommen und dieses Land verändern durch ihr Kommen. Und das ist doch vollkommen okay. Und wohin sie es verändert, und da gibt es Grenzen. Und ich glaube, dass 2,5 Orthodoxe, sehr Orthodoxe, das nicht können, aber mehrere Millionen Muslime zumindest in die Nähe dessen kommen und darum man überlegen muss und dafür sorgen muss, dass sie sich eher unserer Kultur, wie sie ist, annähern, als dass unsere Kultur sich ihnen annähert. Und was gar nicht geht, und was sich wirklich als Fehler erwiesen hat, war der Weg zu sagen, da kommen Menschen mit einer anderen Kultur, das ist okay, dann sollen die das mal so machen, wie sie wollen. Und wir behalten unsere, das ist auch okay. Und dann haben wir eine multikulturelle Gesellschaft. Und Nein. Das war ein Irrwerk.
Das wollte auch Claudia Roth nicht, dass sozusagen Moslems in Neukölln Homosexuelle an Kräne hängen und man sagt, hey, das ist Multikulti, das ist völlig in Ordnung. Da haben sie, glaube ich, auch Claudia Roth missverstanden. So weit ging keine Multikulti-Fantasie, nicht mal in den schlimmsten Zeiten. Ich meine, entschuldige, ich lache bei diesem makabren Beispiel deshalb, weil es einfach zeigt, wie sie bewusst, systematisch erstens Geschichte verklären und verkleckern und verklecksen und grundsätzlich missverstehen. Bleiben wir doch mal bei der CDU. Die Wahrheit ist doch alles.
Nee, wollen wir nicht mal bei Multikulti bleiben?
Nein. Ich finde, wenn ich mich mit der CDU beschäftige, ist das bereits Multikulti. Die CDU ist doch das eigentliche Thema hier, denn die CDU ringt doch mit dem Islam. Seit Wolfgang Schäuble hat im Jahr 2006 gesagt, der Islam ist Teil Deutschland und teils Teil Europas. Christian Wulff 2010, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschlands. Hans-Peter Friedrich 2011, dass der Islam zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die sich nirgends belegen lässt. 2018, Horst Seehofer, der Islam gehört nicht zu Deutschland. 2020, Friedrich Merz, der Islam gehört zu Deutschland, dieser Aussage hält er für unterkomplex. Dieser kleine Exkurs in die Geschichte des Verhältnisses von CDU und Islam zeigt doch, dass die CDU einen grotesken, neurotischen Islamkomplex hat, wo man sagen würde, Leute, und vielleicht müsst ihr euch mal anfreunden mit eurem Dönerverkäufer und kommt mal ein bisschen runter, entspannt euch mal und sagt einfach, wir haben das Grundgesetz, wir haben das Strafgesetzbuch, wer sich daran hält, damit ist enough said, alles okay. Und alle anderen gehören einfach dazu und lassen wir jetzt mal nach vorne gucken, oder?
Ich finde, dass die CDU möglicherweise die einzige Partei ist, die sich ernsthaft die Frage stellt, was das mit der Gesellschaft macht, wenn eine Gruppe, die, sagen wir mal so, aus einem anders geprägten Kulturraum kommt, nämlich dem muslimischen, in dieser, unserer Gegend, Fuß fassen soll, sich integrieren soll, sich integrieren will, was ja für die allermeisten auch zutrifft. Aber welche Grenzen bzw. Leitplanken dafür gelten sollen. Das ist ein schwieriges Thema, das merken wir.
Moment. Nein, es ist kein schwieriges Thema. Die Leitplanke ist unser Strafgesetzbuch. Und es ist doch, ach so, was sind sonst für Leitplanken? Haben Sie da noch irgendwelche anderen, so ein Regelwerk irgendwie, was noch gilt, jenseits der Gesetze, an die wir uns hier alle zu halten haben? Das ist doch das, was wir uns geben als Regelwerk. Unsere Gesetze. Und dann gibt es noch die Sitten und die ändern sich im Laufe der Zeit. Die können dann, da gibt man mal die Hand, dann gibt man sie nicht. Dann sagt man, oh, bei Corona muss man in die Ellenbeuge niesen und jetzt nicht und so. Das ist dann sozusagen so, wie es halt gerade ist.
Aber das Land besteht doch nicht nur aus Gesetzen und Regeln. Sondern eben, wie Sie gerade sagen, aus Sitten, wobei das echt ein alter Begriff ist. Witzig, dass Sie den benutzen. Aber okay, also aus Sitten, aus bestimmten kulturellen Zusammenhängen. Also fällt uns doch aus irgendeinem Grunde auf, wenn mitten im Allgäu eine Moschee steht. Aber es fällt uns nicht auf, wenn mitten im Allgäu eine Kirche steht. Das hat doch Gründe. Und aber zwar gar keine, wenn Sie wollen, überhaupt nicht abwertend.
Weil es noch nicht so lange ist, weil es noch nicht so lange Moscheen im Allgäu gibt. Gibt es da welche? Ich weiß es nicht. Aber
keine Ahnung, also jetzt nur in einer hügeligen Landschaft, wo sich eben diese komischen Kirchtürme, in die dann wahrscheinlich auch niemand mehr geht, vorstellen. Aber das gehört irgendwie zu dem Bild, das wir von uns selbst und unserem Land oder unserer Landschaft meinetwegen haben. Und das verändert sich. Fair enough, es hat sich alles verändert. Es wird sich auch alles verändern und ich bin ja nicht doof. Aber dafür zu sagen, in welchem Tempo hätten wir das gerne, unter welchen Bedingungen, das ist doch ein Gespräch, das die Gesellschaft mit sich führen muss.
Das tut sie auch unablässig, Herr Blume.
Sie haben es gerade verhohnepiepelt bei der CDU.
Nee, stopp. Muslime in
Sie haben es gerade verhohnepiepelt, indem Sie die Kurven beschrieben haben, die die CDU tatsächlich in diesen Äußerungen genommen hat. Und das haben Sie verhohnepiepelt.
Nein, ich verhohnepiepel es deshalb, weil dahinter ein ausgrenzender Affekt steht, und das finde ich überhaupt nicht lustig, sondern sehr, sehr bedauerlich, der eben nicht sagt, die Gesellschaft verändert sich, wie gestalten wir das, sondern der immer fragt, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wen kann ich ausgrenzen, wen muss ich gerade noch dulden und so. Und das ist so ein komischer, pass auf, ohne Spaß. Lieber Herr Blume, ich habe diesen Reflex nicht. Ich gucke so nicht in die Welt, dass ich immer gucke, wie kann ich mich abgrenzen von Leuten? Wen kann ich irgendwie so rausschmeißen? Wen kann ich mir so vom Leib halten? Sondern ich gucke einfach offen in die Welt und sage irgendwie, pass auf, irgendwie, das ist jetzt hier unser gemeinsamer Raum, in dem bewegen wir uns. Und ich möchte bitte, dass alle sich an die Regeln halten, damit ich selber mich sicher fühle und weiß irgendwie so, dass meine Umgebung berechenbar ist. Das ist zum Beispiel für mich wichtig, dass meine Umgebung und mein Leben halbwegs berechenbar bleibt. Aber ich habe gar kein Bedürfnis, Leute rauszuhalten von mir, die irgendwie anders sind als ich. So bin ich zum Beispiel gar nicht.
Leute künstlich auszugrenzen, ist ganz bestimmt auch nicht meine Idee. Das dürfen Sie mir dann schon abnehmen. Aber was machen wir denn mit denen, die in dem schönen Begriff von Parallelgesellschaften sich beschrieben sehen und sich vielleicht auch richtig beschrieben sehen? Die also irgendwann zugewandert sind und das Gefühl hatten, oh, das ist aber zu liberal hier. Nee, ich bin anders, meine Heimat ist anders geprägt gewesen, meine ursprüngliche Heimat, meine neue Heimat, das ist mir eins zu locker. Hier haben die Frauen so kurze Röcke, was sie nennen wollen. Und sich dann in eine Parallelgesellschaft, und die gab es ja, übrigens befördert von dem Konzept des Multikulturalismus, wir reden keiner Kultur rein, niemand muss sich anpassen und schon gar nicht assimilieren. Das hatte schon seine Gründe. Und das eine hat zum anderen geführt. Und jetzt haben wir zum Beispiel in der türkischen Gemeinde, zumindest in der Gemeinde derer, die zwei Pässe haben, Leute, die wählen Erdogan. Was ist da schiefgelaufen?
Ich finde es gut, dass Sie den Begriff Parallelgesellschaften hier einführen. Denn es gibt dafür auch ein anderes Wort in anderen Zusammenhängen. Bubble nennt man sowas auch. Blase. Das sind sozusagen Leute, die ganz bewusst sich abschotten von anderen und nur mit ihresgleichen Umgang haben. In der digitalen Welt fällt es den Menschen noch leichter als früher. Worauf ich hinaus will, da brauchen Sie gar nicht irgendeinen finsteren Moschee-Hinterraum in Neukölln. Das finden Sie heute in jeder Jugendklicke irgendwie so bei WhatsApp oder bei TikTok oder Instagram. Und das macht das Problem nicht kleiner. Ich mache das jetzt nicht, um es lächerlich zu machen, sondern um Ihnen zu zeigen, dass das Problem von Parallelgesellschaften total real ist und ich bin komplett bei Ihnen. Und deshalb ist umso wichtiger, sich über das gemeinsame Wertefundament der Gesamtgesellschaft im Klaren zu sein und das zu besprechen und mit Leuten zu reden. Aber das tun wir auch und das sollen und das wollen wir auch. Aber das kriegen Sie nicht hin, indem ich sage, der Islam gehört nur dann und dann und dann zu Deutschland und sie sozusagen heraus greife. Das, weil was sie tun, ist sozusagen eine Kleingruppe herausgreifen, nämlich die Muslime, und sie unter besonderen Generalverdacht zu stellen. Das ist einfach unanständig. Ich meine, für mich gehört ein Moslem, der sich sozusagen an unsere Gesetze hält, deutlich mehr zu Deutschland zum Beispiel, finde ich, als Herr Höcke. Bei Herrn Höcke stellt aber kein Mensch diese Frage. Weil man sagt, na gut, der hat ja einen deutschen Pass, ein deutscher Politiker, wird wahrscheinlich demnächst thüringischer Ministerpräsident. Ja, what the fuck, der gehört trotzdem nicht zu Deutschland, finde ich.
Also Herrn Höcke in dieser Diskussion jetzt auch noch zu benutzen, das führt zu gar nichts. Das hilft übrigens auch nicht der muslimischen Gemeinde in Deutschland, dass man quasi Herrn Höcke als Schutzschild vor sie aufbaut. Das finde ich keine blendende Idee. Ich dachte, Sie wollten eine Passage vorschlagen, von wegen Parallelgesellschaften und Bubbles und so weiter, dass auch lastenradfahrende Schwaben, deren Kinder Torben Finn oder Anna-Greta Luisa heißen, solange sie unsere Werte teilen, zu Deutschland gehören. Ja. Und da hätte ich meine Zweifel.
Prenzlauer Berg als großes Gegenmodell zu Neukölln und Parallelgesellschaft. Vollkommen richtig. Guter Tipp, Blume. Vielen Dank für den weiterführenden Hinweis.
Kommen wir auf eine letzte Parallelgesellschaft, die in Wahrheit eigentlich nur noch aus einem einzigen Insassen besteht. Das ist Gerhard Schröder und seine Welt.
Und das ist jetzt echt gemein.
Naja, also sagen wir mal so, wenn der eine Geburtstagsparty feiert, dann braucht er noch einen, um Skat spielen zu können.
Komm, aber er ist 80 geworden, Anfang April. Und da hatte jetzt die SPD hatte mit Gerhard Schröder ungefähr das gleiche Problem wie die CDU mit dem Islam. Nämlich, wer gehört dazu und wer nicht und wie gehen wir damit um? Und es war auch erbärmlich anzusehen. Genau, jetzt können Sie sehen, dass ich auch versuche, neutral zu sein. Das war genauso erbärmlich wie der Tanz der CDU um den Islam. Mann, er ist halt einer von euch, Leute. Und er war euer Bundeskanzler, jetzt steht zu ihm.
Ja, aber das ist der Kern des Problems. Er bekommt jetzt noch eine große Sause, aber von seiner Frau ausgerichtet und nicht von seiner Partei hier Ende des Monats irgendwann in Berlin.
Sind Sie eingeladen?
Noch nicht.
Würden Sie hingehen? Das ist eine gute Frage. Würden Sie hingehen?
Ja.
Ich auch.
Und trotzdem würde ich sagen, dass Gerhard Schröder dieses, wie soll man sagen, diese Ausgrenzung, die er erfährt, und das kann man nicht anders nennen, sich zu, also 99,5% selber zuzuschreiben hat, weil er sich halt nicht benimmt, wie man sich als Altkanzler benehmen sollte. Und witzig, dass man dafür ein ganz klares Gefühl entwickeln kann, was man machen sollte und was man eben nicht machen kann. Ohne dass das irgendwo hingeschrieben ist und dass es irgendwo in einem Gesetz oder in einem Handbuch für ehemalige Kanzler
aber
und Kanzlerinnen stehen würde.
Wenn er jetzt zum Beispiel bei RTL ins Dschungelcamp gehen würde, ich bin Kanzler, holt mich hier raus. Oder ich war Kanzler, holt mich hier raus. Wäre das dann okay? Oder ist das, was er da mit Putins Gazprom oder wo er da ist, gemacht hat, ist das einfach noch viel schlimmer?
Das bringt mich natürlich echt vor Probleme, weil die Quote des Dschungels mit Gerhard Schröder natürlich bombastisch wäre. Das wäre gut, auch gut für mich.
Ja.
Mittelbar zumindest. Und trotzdem würde ich sagen, nee, das will ich nicht sehen. Ich will einen Altkanzler nicht im Dschungel sehen. Bei Gerhard Schröder ist es dann schon beinahe egal, denn für mich ist Gerhard Schröder nicht mehr Altkanzler, was so eine würdevolle Schwingung ja hat, auch schon im Begriff. Für mich ist er Ex-Kanzler, denn er war halt Kanzler, das wird man ihm schwerlich absprechen können. Ich glaube, in der Sowjetunion würde man die Leute aus den Fotos raus
ja, und xen. Und die Füße dann vergessen.
aber er ist halt nur ein Ex-Kanzler.
Nein, das ist was anderes. So. Ganz kurz, pass auf. Kurz vor Schluss hier doch nochmal eine ernste Wendung. Das sehe ich eben nicht so. Ich finde auch, dass es falsch war von ihm, da diese Gazprom-Geschichte zu machen, um so viel Kohle zu verdienen. Ich finde, dass es falsch war von ihm, in dieser Nibelungentreue, möchte man ja schon fast sagen, zu Putin zu halten. Aber trotzdem bleibt er natürlich ein Altkanzler der Bundesrepublik Deutschland. So viele hatten wir ja gar nicht, anders jetzt zum Beispiel als die Italiener oder so, die unheimlich viele hatten, da kann man das vielleicht noch verstehen. Aber wir haben ja gar nicht so viele Kanzler oder Kanzlerinnen, die dieses Land repräsentiert und geleitet haben. Und zu denen sollten wir auch im Nachhinein stehen. Es ist eine Frage der Würde. Und zwar nicht der Würde von Gerhard Schröder, sondern der Würde der Bundesrepublik Deutschland und der Würde ihrer Institution.
Das ist interessant mit der Würde des Amtes. Das würde ich witzigerweise genau andersrum wenden, wenn man so will, gegen Gerhard Schröder. Das Amt hat eine Würde und die kann man sogar noch beschädigen, wenn man das Amt gar nicht mehr hat. Und Gerhard Schröder hat die Würde des Kanzleramtes, wie ich finde, durch seine Kungelei und sein sich verkaufen an letztlich dann Russland und Gazprom verwirkt. Das heißt, er hat das beschädigt, obwohl er das Amt gar nicht mehr hatte.
Aber es ist doch interessant, dass wir in Deutschland gar keine, diese Tradition des Elder Statesman kaum haben. Es gibt eigentlich nur einen einzigen, der diese Rolle ausgeführt hat und der fällt uns allen sofort ein, Helmut Schmidt. Auch Angela Merkel macht das nicht. Keiner der Bundespräsidenten hat das wirklich gemacht. Vielleicht Richard von Weizsäcker, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, dem traue ich es noch am ehesten zu. Irgendwie ist es in unserem politischen System so, dass wenn einer der höchsten Würdenträger oder Trägerinnen des Staates sozusagen das Amt hinter sich gelassen hat, sind die eigentlich alle mehr oder weniger weg vom Fenster. Das ist aber ein wichtiges Detail jetzt, weil das bedeutet, dass in unserer Tradition es auch voll okay ist, dass die danach dann einfach das machen, was sie machen. Aber Schröder war Kanzler, er ist dazu gewählt worden, er hatte sozusagen diese Funktion und das ist etwas, was man ihm nie wieder nehmen kann. Das können sie ihm nicht im Nachhinein irgendwie versuchen kleinzureden. Und was ich so unwürdig von der SPD finde, ist, dass sie sich dieses Mannes schämen. Das tun sie ja in Wahrheit. Und das ist unwürdig für die SPD und das ist übrigens auch unwürdig für die Bundesrepublik Deutschland. Denn die SPD sollte stolz sein darauf, dass einer von ihnen es geschafft hat, in dieses Amt zu kommen. Ich würde das genau umdrehen. Und zwar scheißegal, was er danach gemacht hat.
Finde ich nicht. Aber das mit dem Schämen, da haben Sie natürlich einen Punkt. Die SPD hat sich schon immer Gerhard Schröders geschämt in Wahrheit. Insbesondere nachdem er die Agenda 2010, also diese Sozialstaatsreform, die ganz schön ruppig mit Arbeitslosen und überhaupt Arbeitnehmern umgesprungen ist, um der wirtschaftlichen Wiederbelebung Deutschland damals auf die Beine zu helfen. Dafür haben die sich geschämt und sie haben diesen Teufel Schröder, diesen Teufel-Agenda über ein Jahrzehnt lang ausgetrieben. Und eben auch Gerhard Schröder deshalb sicherlich leichter über die Rampe geschoben, als wenn er das Gegenteil einer dieser Sozialstaatsreform gemacht hätte und immer schön traditionssozialdemokratisch Sozialpolitik gemacht hätte.
Das war unsere 50. Sendung, Blome. Wie geht's Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Jung, frisch, als Newcomer? Sind Sie immer noch ein Newcomer?
Ich habe noch 48 Mal abstimmen vor mir.
Ja, okay, alles klar. Und das sollten bitte unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Followerinnen und Follower auch machen. Die Newcomer, Blome und Augstein verabschieden sich. Tschüss.
Und nächste Woche wird abgefragt, ne?
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.